Der Sinn des Lebens, Teil 1. Vom Betrachten zum Hineinbeißen. Nimm eine Orange, halt sie fest, spür das Gewicht in der Hand, die geriffelte Haut unter den Fingern, den leichten Widerstand, wenn du sie drückst. Würde ich dich fragen, könntest du mir jetzt einiges über die Orange sagen, ihre Farbe beschreiben, das Gewicht abschätzen, über die Struktur der Schale erzählen. Aber könntest du jemandem, der noch nie eine Orange gegessen hat, ihren Geschmack erklären? Nein, denn du kennst nur die Schale. Und die Schale ist nicht die Orange. Ich denke manchmal, genauso gehen viele von uns mit der Frage nach dem Sinn des Lebens um. Wir halten sie in den Händen wie diese Orange. Wir drehen sie hin und her, betrachten sie von allen Seiten. Wir reden über sie, lesen darüber, nicken bei klugen Zitaten. Aber wir bleiben bei der Schale. Dabei liegt der Geschmack, das Wertvolle, der Sinn im Inneren. Du kannst eine Orange ewig betrachten, ihren Geschmack kennst du erst, wenn du hineinbeißt. Mit dem Sinn des Lebens ist es genauso, aber wie beißt man in das Leben? Nun, was dich ganz bestimmt weiterbringt, sind diese drei Fragen. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Hast du Antworten? Ich hatte keine. Lange Zeit waren das für mich nur philosophische Konstrukte, die man mit Freunden bespricht, wenn die Flasche Wein schon halb leer getrunken ist. Diese Fragen können allerdings sehr drängend werden, wenn das Leben plötzlich stillsteht. Bei mir kam dieser Moment mit Mitte 40. Firma, Haus, Familie, eigentlich alles okay. Und trotzdem, ich wachte morgens auf und fragte mich, wofür ich aufstehen soll. Nicht, weil etwas fehlt, sondern weil ich das Gefühl hatte, es kommt nichts mehr, zumindest nichts Gutes. Das Leben fühlte sich an wie ein Buch, in dem die spannendsten Kapitel schon gelesen sind. Damals in diesen langen Morgenstunden kam ich ins Grübeln. Wenn das hier alles ist, dieser Job, dieses Haus, diese Routine, was bleibt dann noch? Ich rechnete nach, mit Glück noch 30, 35 Jahre. Aber worauf sollte ich mich freuen? Auf das erste Zipperlein? Die ersten vergessenen Namen? Damals traf mich die Erkenntnis wie ein kalter Schauer. Ohne ein Ziel, das über den eigenen Tod hinausgeht, bleibt uns immer nur der Blick zurück. Und weißt du was? Seitdem sind 15 Jahre vergangen und ich kann dir sagen, es wird schlimmer. Meine Erfahrung ist, ab einem gewissen Punkt und je älter du wirst, desto mehr spürst du, dass es für dich persönlich hier auf dieser Welt nur schlechter werden kann. Mit 30 läufst du einen Marathon, mit 50 freust du dich über schmerzfreies Treppensteigen. Mit 65 hoffst du, dass der Arzt nichts Neues findet. Das ist kein Pessimismus, das ist Biologie. Und wenn dieses Leben alles ist, dann ist jeder Tag ab einem bestimmten Punkt ein kleiner Verlust. Vielleicht erlebt nicht jeder das in dieser Deutlichkeit, manche erleben es womöglich gar nicht, aber ich habe dieses Muster oft genug gesehen, um zu wissen, dass es da ist. Und die drei Fragen werden drängender. Es ist, als würde die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit eine Tür öffnen zu diesen Fragen, die vorher im Lärm des Alltags untergegangen sind. Bei mir zumindest war es so. Aber je länger ich mit diesen Fragen lebte, desto mehr merkte ich, sie sind nur die Oberfläche. Da ist noch etwas anderes. Etwas, das diese Fragen erst so brennend macht. Ein Gefühl von Leere, Sehnsucht. Ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte. Das Verrückte ist, die Regale sind voll. Die Streamingdienste auch. Der Kühlschrank sowieso. Und trotzdem ist da dieser Hunger, nicht im Magen, tiefer. Ein Hunger nach dem Gefühl, Teil von etwas zu sein, das größer ist als das eigene Leben, der Hunger nach Sinn. Kennst du das? Dieses leise Ziehen, das kein Amazon-Paket stillt? Lange habe ich mich gefragt, warum dieser Hunger nicht aufhört, warum nichts reicht. Gutes Essen, schöne Reisen, voller Terminkalender, alles gut, alles schön. Aber nichts davon stillt dauerhaft die Leere, die wirklich hungert. Dann stieß ich auf einen Gedanken, der alles veränderte. Nicht auf die unangenehme Art, eher wie das Gefühl, wenn man plötzlich merkt, dass der Raum viel größer ist, als man dachte. Warum verschwindet dieser Hunger nicht, wenn wir bekommen, was wir wollen? Wenn nichts auf dieser Erde ihn stillt, nicht Erfolg, nicht Beziehungen, nicht Geld, nicht einmal die besten Erfahrungen, dann steht eine Möglichkeit im Raum. Dieser Hunger ist kein Defekt, sondern ein Hinweis darauf, dass wir für etwas geschaffen sind, das über diese Welt hinausgeht. Natürlich könnte es auch nur Evolution sein. Unzufriedenheit als Überlebensvorteil, der Preis für Intelligenz, berechtigter Einwand. Aber ich lade dich ein, auch die andere Möglichkeit ernst zu nehmen. Und falls du das tust, falls du diese Tür auch nur einen Spalt öffnest, findest du in der Bibel eine Antwort. Die Bibel gibt diesem Hunger einen Namen. Sie sagt, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Und Gott ist ewig. Das würde bedeuten, etwas in uns ist vom Ewigen abgeleitet. Der Hunger wäre dann nicht das Problem, sondern der Kompass. Stell dir vor, das stimmt. Dann sind diese 70, 80 Jahre auf der Erde nicht die ganze Geschichte. Dann ist das hier nur das erste Kapitel eines Buches, das nie aufhört. Dann sind deine Fehler nicht das letzte Wort. Und dann hat dieser ungestillte Hunger plötzlich einen Namen. Er ist die Sehnsucht nach dem, wofür du eigentlich gemacht bist. Jesus kannte diesen Hunger. Seine Antwort war keine Philosophie, sondern eine Einladung. In Johannes 6, Vers 35 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Keine Beweise, nur eine offene Tür zu dem, was uns stillen kann. Als ich diesen Gedanken zum ersten Mal wirklich erfasst habe, kam eine merkwürdige Sorge auf. Wenn alles ewig ist und jeder Tag Gewicht hat, muss dann nicht jeder Moment auf dieser Erde ernst und schwer sein? Muss ich die Leichtigkeit aufgeben, das Lachen und den Nachtisch? Darf ich keinen Spaß mehr haben? Ich entdeckte, dass ich natürlich nicht der Erste war, der sich diese Gedanken machte. Ein gewisser König Salomo hat diese Frage vor tausenden Jahren schon bis ins Kleinste durchdacht. Stell dir den reichsten Menschen der Welt vor, der sich alles leisten kann und trotzdem nachts wach liegt. Salomo hatte Paläste, Schatztruhen voller Gold, Wissen ohne Ende, Wein, Weib und Gesang. Er konnte sich jeden Wunsch erfüllen, bevor er ihn zu Ende gedacht hatte. Und am Ende nach allen Experimenten, nach all den vollen Tellern und leeren Nächten, kam er zu einer Antwort, die so einfach ist, dass man sie fast überhört. Fürchte Gott und genieße das Leben. Beides. Gott ernst nehmen und das Leben mit beiden Händen greifen und hineinbeißen. Wie passt das zusammen? Ich glaube, gerade weil es Ewigkeit gibt, darf das Irdische leicht sein. Wenn dieses Leben alles ist, muss jeder Moment perfekt sein. Jeder Genuss muss liefern, jede Erfahrung muss zählen. Das ist eine erdrückende Last. Aber wenn dieses Leben das erste Kapitel ist, nicht das ganze Buch, dann muss ein gutes Essen nicht die Leere füllen. Es darf einfach ein gutes Essen sein. Der Kaffee muss nicht trösten, er darf einfach schmecken. Ewigkeit macht den Genuss nicht schwerer, sie macht ihn freier. Genüsse sind keine Ablenkung vom Sinn des Lebens, sie sind Oasen, die Gott selbst geschaffen hat. Der Apostel Paulus schreibt, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. 1. Timotheus 4, Vers 4. Gott hat die Orange nicht gemacht, damit wir sie anstarren oder sie nur in den Händen halten. Er hat sie gemacht, damit wir hineinbeißen und der Saft darf uns dabei übers Kinn laufen. In dieser Serie gehen wir die drei Fragen gemeinsam durch, eine nach der anderen. Ich war da, wo du vielleicht gerade bist, mit der Schale in der Hand, die sich nach Meer anfühlt und die so unendlich viel verbirgt. Woher komme ich? Die Antwort ist eine Liebesgeschichte. Warum bin ich hier? Weil Gott etwas in dir tut und etwas durch dich. Wohin gehe ich? Zu einem Ziel, das den Tod überdauert. Und das schon hier und jetzt begonnen hat. Aber zuerst müssen wir die Orange öffnen. Wer sie nur betrachtet, bleibt bei der Philosophie. Wer sie öffnet, betritt eine Liebesgeschichte. Davon handelt der nächste Teil.